Radio Südostschweiz. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Der Kanton Graubünden hat heute zum ersten Mal eine Tourismusstrategie präsentiert. Und eine wichtige Rolle bei der Strategie spielen die Einheimischen.
In dem Tourismussystem ist im Zentrum sind Einheimische aufgeführt. Und das heisst, Bündnerinnen und Bündner stehen im Mittelpunkt.
Warum das Zusammenspiel von Einheimischen und Gästen so wichtig ist und warum die Tourismusstrategie keine konkreten Ziele hat, über das haben wir mit dem Leiter für Tourismusentwicklung geredet. Und an der Eishockey-WM in Tschechien hat es einen Dämpfer gegeben für die Schweizer Nazi. Niederlage gegen Kanada. Sonst ist die Bilanz der Schweizer fast makellos nach dieser Vorrunde. Wir schauen zurück auf die Gruppenphase und führen auf das Viertelfinal. Das zwei von unseren Themen heute. Am Mikrofon die Carina Melcher. Guten Abend miteinander. Am 9. Juni gilt für einen Haufen Churer Politikerinnen und Politiker ernst. Chur wählt der Stadt und der Gemeinderat. Für die 21 Sitze im Gemeinderat kandidieren 94 Leute aus 6 Parteien und die stellen wir euch die Tage genauer vor. Heute an der Reihe ist die GLP. Aktuell ist die GLP mit 2 Sitzen vertreten und die gilt es zu verteidigen, wie der abtretende Gemeinderat Jürg Kappeler im Gespräch mit Jasmin Schneider sagt. Zum Start beschreibt er die Stadt Chur in 3 Worten.
Ich habe einen sehr positiven Eindruck von Chur. Also ich würde sagen, lebenswert, cool, pulsierend.
Was macht Chur für Sie denn so cool?
Wir haben eine unverschämt tolle Entwicklung gehabt, die letzten 8 Jahre. Ich denke, Sportanlagen, aber auch sonst bezüglich Freiraum ist doch einiges gegangen jetzt. Und ich habe den Applaus, wie sich das entwickelt. Und ich hoffe natürlich, dass es genauso weitergeht in den nächsten 4, 8, 12 Jahren.
Lange hat die GLP nur einen Sitz im Churer Gemeinderat. Vor 4 Jahren hat sich das geändert, fast schon historisch. Hat Geraldine Danuser einen zweiten Sitz erobert. Sie treten jetzt nicht mehr an wegen der Amtszeitbeschränkung. Wie will die GLP den zweiten Sitz verteidigen?
Sicher sind Köpfe sein, aber wichtig ist auch das Inhaltsprogramm. Und gerade wenn ich denke, wie sich Chur wird entwickeln mit all diesen Randbedingungen, wir werden es finanziell nicht einfach haben, ist natürlich ganz wichtig, dass man entsprechend Prioritäten setzt. Und ich glaube, da haben wir GLP haben gute Prioritäten. Beispielsweise Klima, beispielsweise Energie, aber natürlich auch die finanzielle Nachhaltigkeit.
Sie haben es schon gesagt, die Köpfe sind schon eher nebensächlich. Jetzt aber, Sie sind die letzten 10 Jahre eigentlich immer ohne Probleme wiedergewählt worden. Geraldine Danuser hat es vor 4 Jahren geschafft. Leute in verschiedenen Altersgruppen und Berufsgruppen probieren jetzt den zweiten Sitz zu verteidigen. Aber mit Verlaub, Herr Kappeler, es sind schon eher auch ein bisschen unbekanntere Leute neben der Geraldine Danuser. Wackelt der zweite Sitz ein bisschen?
Also, da müssen wir uns nicht vormachen. Also, wir müssen uns recht Mühe geben, wir müssen Gas geben, damit wir den zweiten Sitz behalten können. Das ist ganz klar. Ich finde es aber gut, wenn auch neue Ideen, neue Gedanken gut einkommen. Und so lebt ja statt auch. Es wäre völlig falsch, wenn sie irgendwie immer weitergehen wie bis anhin. Und von dort her denke ich auch, beispielsweise eine Amtszeitbeschränkung ist durchaus okay.
Welche Wählerinnen und Wähler möchte jetzt die GLP ansprechen? Potenzial gibt es ja sowohl bei Linken, die sich für die Wirtschaft interessieren, als auch bei FDPlern, wo die Umwelt wichtig ist. In welchen Gewässern wollen Sie jetzt hier fischen gehen?
Ich glaube, wir fischen nicht, sondern unser Anliegen ist, von unserem Programm her, wir sprechen die Leute an, die jung, die offen sind, die etwas bewegen wollen, die weiterkommen. Ich glaube, das ist unsere Klientel, unabhängig davon, ob links oder rechts.
Die GLP schreibt in ihrer Wahlkampagne, die Mehrheit von Chur möchte zum einen mehr Grün, aber weniger Verkehr. Gleichzeitig kommen immer mehr Leute auf Chur. Das sind ja alles ein bisschen Widersprüche. Wer will die GLP das angehen?
Gut, also ganz wichtig ist natürlich das Thema Stadtklima. Da haben wir ja die Bevölkerung uns grünes Licht gegeben, dass man entsprechend weitergeht. Da werden wir natürlich dem Stadtrat wirklich Unterstützung geben und werden selber auch aktiv sein. Dann mit mehr Leuten, ja, das ist richtig. Aber das müssen wir natürlich und werden wir auch überkompensieren durch mehr Effizienz. So, dass wir effektiv was Klima, was Energie, was Fußabdruck anbetrifft, natürlich besser kommen. Und auch, ich wiederhole es gerne, auch nochmal, die Finanzen sind entsprechend auch wichtig. Dort ist wirklich wichtig, dass wir uns auch, dass wir die Möglichkeit haben, um uns zu entwickeln.
Mehr Leute heisst aber auch mehr Wohnraum, was es braucht. Gleichzeitig eben soll mehr Grünflächen gehen.
Wie geht das zusammen?
Gut, eines der Stichworte ist Verdichtung. Damit Verdichtung aber nicht einfach ein Chaos gibt, braucht es eben auch die Umsetzung von der Stadtklimainitiative respektive vom Gegenvorschlag, wo die Bevölkerung ja gesagt hat. Dann funktioniert das schon. Also ich bin total optimistisch für Chur.
Ein anderes Thema, das Chur beschäftigt, ist der Drogenkonsum und Beschaffungskriminalität. Wie geht die GLP die Herausforderungen an?
Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, wie es geht. Es ist ganz klar, es gibt noch eins, den Konsumraum, den brauchen wir. Mit allen Widerwärtigkeiten zum Trotz, den brauchen wir. Und ja, ich denke, es sind all die verschiedenen Parameter, die man da muss berücksichtigen. Also Prävention ist sicher ein grosses Thema. Abschreckung ist vielleicht eher untergeordnet, aber ist sehr vielschichtig und letztlich ist es ein gesellschaftliches Problem.
Sie haben ja vorher schon die Finanzen angesprochen. Wie steht es um die Churer Stadtfinanzen aus Sicht der GLP?
Wir haben fantastische 8 Jahre hinter uns, wo wir uns wirklich viel haben können leisten können. Diverse Generationenprojekte aufgleisen, auch Grossprojekte. Jetzt wird es ein bisschen enger finanziell, das ist klar. Ein Entscheid, ein grosser, wichtiger Entscheid wird aber noch in dieser Legislatur gefällt, schätzungsweise im Herbst durch den Gemeinderat, wo man wird sagen, welche Investitionsprojekte, dass man auch in Zukunft überhaupt will, priorisiert angehen. Das fällt also noch jetzt, weil ja, die Mittel sind eingeschränkt, das ist richtig.
Welche Investitionsprojekte wären denn das aus Ihrer Sicht, die die Stadt Chur priorisieren sollte?
Also sicher ist natürlich weiterhin die Sportanlage, also das ist einfach Schwimminfrastruktur. Dort haben wir grossen Handlungsbedarf. Wir haben ein Schulhaus, das man dringend machen muss. Ich glaube, das sind die beiden Prioritären. Und dann schauen wir weiter.
Wir kommen zum Schluss. Jürg Kappeler, jetzt mal angenommen, Sie wären ein Vogel. Wenn Sie in 20 Jahren über die Stadt Chur fliegen, was möchten Sie sehen?
Ja, ein Vogel, das hat mir schon jemand gesagt, ich sage ein Vogel. Aber das akzeptiere ich, mit dem kann ich leben. Das kommt darauf an, wie eine Churin und Churer abstimmen, respektive wählen. Wenn Sie nicht grün überall wählen, dann wird es nur eine Betonwüste sein. Und finanziell miserabel. Wenn Sie grün-liberal wählen, dann wird es wirklich lebenswert sein. Eine coole Stadt. Der Applaus zum Daleben.
Das ist der Jürg Kappeler, der nach 13 Jahren im Churer Gemeinderat nicht mehr antreten darf über die Churer Behördenwahlen am 9. Juni. Und morgen an dieser Stelle geht es dann um die SP. Wie die SP ins Rennen um die Gemeinderatssitz geht, hat uns der Co-Präsident von SP Chur, der André Erler, verraten. Der Tourismus im Kanton Graubünden ist vom wirtschaftlichen her betrachtet ein Goldesel. Rund 4 Milliarden Franken pro Jahr werden in allen Tourismusbereichen umgesetzt. Damit das in Zukunft so bleibt oder sogar noch mehr wird, hat der Kanton eine Tourismusstrategie entwickelt. Livia Jungo berichtet.
In Spanien gehen die Leute auf die Straße und protestieren gegen den Massentourismus. Auch in der Schweiz klagen mehrere Regionen, dass sie von den Touristen überrennt werden. So zum Beispiel Lutherbrunnen im Berner Oberland. Dort wird die Bevölkerung langsam zu viel und sie wollen darum eine Gebühr von den Touristen verlangen. Ähnlich wie das in Venedig schon umgesetzt wird. Und auch wenn es in Graubünden immer wieder überfüllte Strassen und Badeseen gibt, hat der Kanton laut Michael Kaflisch, Leiter für Tourismusentwicklung, noch kein Problem mit dem Massentourismus.
Wir haben vielleicht ganz an einzelnen Punkten punktuell zu gewissen Tageszeiten oder zu gewissen Tagen eine hohe Frequenz. Aber über das Ganze gesehen gibt es nicht, dass das überall zu viel hat. Die Frage ist, wie schafft man es, Gäste zu lenken, Angebote zu schaffen, in anderen Saisonzeiten etwas anzubieten, dass auch so eine Verteilung gemacht werden kann.
Damit das so bleibt und auch noch verbessert wird, hat der Kanton Graubünden heute Morgen eine neue Tourismusstrategie vorgestellt. Gerade in der Welt des Marketing ist eine Strategie ein wichtiges Instrument zum Ziel definieren. Aber, und das erstaunt nicht wirklich, hat der Kanton zwar Ziel grob definiert, aber in der Tiefe nicht wirklich konkretisiert. Das hat aber seine Gründe, sagt Michael Kaflisch.
Letztlich muss jedes Unternehmen seine Strategie finden. Bin ich ein Seminarhotel, bin ich ein Familienhotel, wie bin ich in der Region eingebunden, was ist mein Angebot, habe ich stärkeres Produkt auch in der Gastronomie. Da gibt es nicht eine kantonale Vorgabe für alle Unternehmen, was sie zu machen haben, sondern jeder muss seinen eigenen Weg letztlich finden.
Die neue Strategie soll aber nicht nur dem Tourismus dienen. Damit der nämlich langfristig funktioniert und sich weiterentwickeln kann, braucht es auch zufriedene Einheimische.
In dem Tourismussystem ist im Zentrum sind Einheimische aufgeführt. Und das heisst, die Einheimischen, wir alle, die Bündnerinnen und Bündner, stehen im Mittelpunkt. Gäste, es gehören dann auch zu dem Kern. Tagesgäste, Übernachtungsgäste, Zweitheimische sind ganz wichtige Gäste. Also, es ist ein Zusammenspiel von den Einheimischen, die hier wohnen, und von den Gästen, die herkommen.
Heute war der Startschuss für die Bündner Tourismusstrategie. Als nächstes sollen sich alle Unternehmen, die für den Tourismus wichtig sind, mit Strategie auseinandersetzen. Das sind zum Beispiel Hotel, Restaurants, die Bergbahnen und die RHB. So könnten dann verschiedene Ideen und Projekte entstehen.
Mit der Entwicklung der Strategie ist das Amt für Wirtschaft und Tourismus rund 2 Jahre beschäftigt gewesen. Kostet hat das der Kanton rund 135'000 Franken. Dass es in der Schweiz und auch bei uns in der Region einen Wohnungsmangel gibt, ist schon länger ein Thema. Aber nicht nur wir Menschen haben es nicht einfach, um eine Wohnung zu finden, auch den Bienen fehlt es an Platz. Fast die Hälfte der Wildbienen in der Schweiz ist auf der Liste der bedrohten Tierarten. Darum hat der Imkerverband Bienen Schweiz eine Lösung für das Platzproblem gesucht. Der Luciano Cherry berichtet.
Die Wohnkrise verschärft sich. Vor allem aber für Schweizer Wildbienen. Und genau darum haben wir immobienen.ch lanciert. Die erste Online-Plattform für bienenfreundlichen Lebensraum.
Immobienen. Das ist die neue Lösung, die Bienenschweiz für den Platzmangel der Bienen gefunden hat. Die Online-Plattform bietet verschiedene Grünflächen in der ganzen Schweiz für die Bienen an, wie der Matthias Göttelimacher sagt. Er ist der Geschäftsführer von Bienenschweiz.
Jede und jeder kann hier Wildbienenlebensräume unterstützen. Man kann die mieten oder man kann die in dem Sinn kaufen. Und wir haben auf der anderen Seite den Aufruf, dass wir Flächenbesitzerinnen und Flächenbesitzer können sich bei uns anmelden. Das sind einerseits Landwirtschaftsbetriebe, aber es können sich auch Gemeinden melden oder es können sich auch Firmen melden, die sagen, hey, wir haben ein Gelände, wir haben irgendwo eine Umgebung, die wir bienenfreundlich gestalten wollen.
Bienenschweiz hilft den Flächenbesitzerinnen und Besitzer auch, um ihre Grünflächen für die Bienen parat zu machen. Weil viele eigentlich etwas für Bienen machen wollen, aber nicht wissen, wie. Wichtig ist zum Beispiel auch, was für Pflanzenarten auf diesen Flächen gesät werden.
Es wird ja oft wird also, so dieser Bienenweide abgeboten, auch im Bereich der Garten. Und das sind wertvolle Bienenpflanzen. Es braucht aber nachher auch Blumenwiesen, es braucht auch Hecken. Und dort ist eben die Idee, dass man die Hecken auch aufwerten könnte. Da kann man gut so Sträucher reinpflanzen, die nachher eben in den Sommer blühen müssen, wo Bienenlebensraum geben. Also es geht viel auch darum, dass man bestehende Flächen aufwertet.
Es braucht also nicht nur Platz für die Bienen, sondern auch die richtigen Pflanzen für sie. Am meisten bienenfreundliche Flächen, die Immobilien anbieten, hat es momentan im Mittelland. In Graubünden, in Oberfatz, hat es auch eine. Die ist im Moment aber noch die einzige in der Region. In Zukunft könnten das aber mehr Flächen werden, weil die Kriterien für so eine Fläche schnell erfüllt sind.
Was zum Beispiel auch spannend ist, wenn irgendwo relativ grossflächig überbaut wird, kann man eine Dachbegrünung drauf tun. Also Dachbegrünungen sind für Wildbienen oder auch andere Insekten natürlich sehr wertvoll. Aber wichtig braucht es, braucht irgendwo noch wieder Nistgelegenheiten. Aber man kann eigentlich überall etwas machen. Durch das, dass Bienen können fliegen können, können sie sich auch bewegen. Und wenn es die Nistgelegenheit und das Nahrungsangebot irgendwo in einem Umkreis von 200 bis 300 Metern haben, funktioniert das eigentlich gut.
Nebst dem, dass es den Bienen hilft, helfen wir uns, wenn wir den Bienen mehr Platz anbieten, indirekt auch. Und das nicht nur, weil es dann mehr Honig gibt. Ohne die Bienen gibt es 80% der Pflanzen nicht mehr, weil die dann nicht mehr bestäubt werden. Die Pflanzen sind auch für uns wichtig, weil die Bienen einen Haufen Früchte und Gemüse, die wir essen, bestäuben, wie der Matthias Göttelimacher sagt.
Es gibt einige so bienenfreundliche Pflanzen, die am Schluss auch spannende Früchte gibt, die man vielleicht noch gerne nicht so kennt. Ich denke so zum Beispiel an Kornelkirschen, habe ich die letzte gerade so gegessen. Oder beispielsweise auch Felsenbeeren. Das sind auch wirklich Sachen, die man dann auch essen kann. Und es gibt einen schönen Begriff, der heisst eine Naschhecke. Also man kann gut auch eine Naschhecke machen, wo man dann, wenn die Bienen ihre Nahrung haben, vielleicht selber noch die ein oder andere Frucht so gerne ernten kann.
Bei Immobilien gibt es Flächen von 10 bis über 2'000 Quadratmeter. Kostet das 3 Franken pro Quadratmeter.
Bienen Schweiz hat letztes Jahr schon über 500'000 Quadratkilometer Fläche können bienenfreundlich machen. Und die neue Plattform immobienen.ch soll diese Fläche noch vergrössern.
Das
6 Siege in 7 Spielen, unter anderem Finnland und Tschechien, geschlagen. Die Schweizer Eishockey-Nazi überzeugt an der WM in Tschechien bis jetzt fast restlos. Mit dem Grund dafür die Verstärkung aus der besten Liga der Welt, der NHL. Der Kurer Nino Niederreiter und der Kevin Fiala sind zwei von diesen Spielern, die die Nazi auf ein höheres Level bringen. Und morgen im Viertelfinal geht es dann wieder einmal gegen Deutschland. Der Livio Biondini.
Die Schweiz wäre eigentlich schon für das Viertelfinale qualifiziert und hätte gegen Finnland nicht unbedingt gewinnen müssen. Gleich war das Ziel klar, 3 Punkte und somit der zweite Platz in ihrer Gruppe. Mit dem 3:1 gegen die Finnen hat das auch geklappt. Entscheidend dabei der Kevin Fiala. 2 Goal und eine Vorlage hat der Stürmer von den Los Angeles Kings beigesteuert. Für den 27-Jährigen ist aber nicht seine persönliche Leistung im Vordergrund.
Ich bin sehr stolz auf das Team. Allgemein, was wir gemacht haben heute für Leistung, 60 Minuten. Wirklich super Leistung und auch eben die Special Teams haben wir direkt gehabt, Boxplay zum Schluss wirklich super gemacht und Akira auch gut gegeben. Oder? Und was soll ich noch mehr sagen? Jetzt können wir das geniessen und führen schauen.
Bevor die Nazi führen schaut zum Viertelfinal, zieht Kevin Fiala noch ein Fazit zur Vorrunde. 6 Siege aus 7 Spielen, 1 knappe Niederlage, in den meisten Spielen sehr souverän gewesen.
Persönlich habe ich das Gefühl, sind wir mental stark. Wir haben jetzt wirklich keine Panik bei unserem Team gemerkt. Und auch wenn sie 2-1 geschossen haben, wir haben immer noch zurückgegeben und wir haben keine Panik geschossen. Nichts. Sie haben Box bekommen am Schluss. Box war super durchgehalten und wirklich sehr stolz drauf. Und ja, jetzt fangen die wichtigen Match an und wir müssen einfach den Gameplan haben.
Auch der Bündner Nino Niederreiter, der gegen Finnland 2 Vorlagen zu Goal aufgelegt hat, ist stolz auf die Gruppenphase der Schweizer. Man hat in diesen Spielen Haufen richtig gemacht und eine super Vorrunde gespielt.
Ich glaube, wir haben wirklich verschiedene Wege gefunden, um zu gewinnen. Wir haben enge Match gehabt, wo wirklich das Powerplay den Unterschied hatte. Wir haben einen emotionalen Match gegen Kanada und wir sind heute wirklich rausgekommen mit dem Wissen, dass wir uns in die bestmögliche Position sind. Und das haben wir schon auch gemacht.
Durch den Sieg gegen Finnland ist jetzt Platz 2 geworden. Und Deutschland wird der Gegner im Viertelfinale. Wieder Deutschland, wo in den letzten Jahren in wichtigen Spielen gegen die Schweiz gewonnen hat. An den Weltmeisterschaften 2010, 2021 und auch letztes Jahr hat das deutsche Team für die Nazi jeweils im Viertelfinal Endstation bedeutet. Eine Revanche soll es jetzt geben, auch wenn die Schweizer Spieler das ein bisschen abspielen.
Ich glaube, das kann man aufhypen, wie man will, schlussendlich. Aber schlussendlich, wie gesagt, wir haben in Deutschland ein hervorragendes Turnier letztes Jahr gespielt, haben ein super Turnier dieses Jahr gespielt und werden zwei sehr gute Mannschaften aneinander zukommen.
Selbstvertrauen sei auf jeden Fall gross nach dieser Vorrunde und die Nazi sei parat für die Aufgabe im Viertelfinal gegen unseren Nachbar.
Das Spiel von Schweiz gegen Deutschland ist morgen Nachmittag um 20:04. Die weiteren Viertelfinals sind Kanada gegen die Slowakei, USA gegen Tschechien und Schweden gegen Finnland. Chur Unihockey und Piranha Chur wollen fusionieren. Knapp ein Jahr nach dem Grundsatzentscheid hat unsere Sportredaktion nachgefragt, wie weit die Vereine bei dieser geplanten Fusion sind. Der Ruud Schmenzi berichtet.
Im Juni vor einem Jahr hat der Frauenverein Piranha Chur und der Mannenverein Chur Unihockey beschlossen, eine Fusion zu prüfen. Die Hauptgründe für so eine Zusammenarbeit sind einfach, sagt der Präsident von Piranha Chur, der Stefan Gapretz. Zum einen denken sie schon heute teilweise eng miteinander zusammenarbeiten und zum anderen würde vieles einfacher, zum Beispiel bei der Suche nach Sponsoren.
Aber natürlich auch, dass die Mädchen, die jetzt bei Chur Unihockey sind, eigentlich auch nicht immer den Verein wechseln müssen, eine gewisse Vereinsidentität, dass die durchgeht. Und das ist auch für die Eltern, die Helfer und so weiter. Wir müssen nicht immer entscheiden, gehen wir jetzt bei Piranha helfen oder gehen wir bei Chur Unihockey helfen.
Die ganze Prüfung von der Fusion wird von einer Projektgruppe durchgeführt. Dort drin sind Leute, die nicht im Vorstand von diesen beiden Vereinen sind. Durch das soll der künftige Zusammenschluss auch kritisch beleuchtet werden, erklärt Franco Battaglia, Vizepräsident von Chur Unihockey.
Das sind Leute drin, die sehr objektiv sind und probieren, das Bestmöglichste rauszuholen für den neuen Gesamtverein. Und alles, was gut ist, nehmen wir mit aus beiden Vereinen. Das, was weniger gut ist, probieren wir zu verbessern. Und das, was schlecht ist, lassen wir quasi weg.
Es gäbe aber auch Fragen zu klären, die auf den ersten Blick vielleicht banal tönen. Wie zum Beispiel, wie ist der Name des neuen Vereins, welches Logo gibt es und welche Farben hat das Trikot? Sie haben bei Chur Unihockey den Mitgliedern einmal einen unverbindlichen Vorschlag gemacht, sagt der Vizepräsident Franco Battaglia.
Die erste Reaktion war bei den Eltern sicher, ja, aber wo sind Stadtfarben? Und bei den Jungen hat es geheißen, cool, neue Farben. Und das ist ja wirklich auch ein Punkt, die Jungen müssen mit dem leben können. Und die holen wir auch ab und probieren die reinzunehmen. Und die können sagen, hey, das ist eine coole Farbe. Mit dem können wir uns vorstellen, in den neuen Verein reinzugehen. Und mit diesen Farben können wir Chur auch vertreten.
Es gäbe schon noch ein paar Herausforderungen zu bewältigen, bis dann die beiden Vereine über die definitive Fusion können, abstimmen. Bis jetzt sagen sie aber im Zeitplan, meint der Präsident von Piranha Chur, Stefan Capretz.
Wir müssen ja bis am 31. März, spätestens nächstes Jahr, müssen wir dem Verband mitteilen, ob jetzt das wirklich zustande kommt oder nicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Zeitplan einhalten können. Es ist eine riesige Challenge, es ist eine rechte Kiste. Wir sind noch einer der grössten Vereine in der Region und man will es ja gut machen. Und darum haben wir uns auch, sagen wir jetzt, zwei Saison Zeit gegeben, um das aufzuarbeiten.
Definitiv über die Fusion entscheiden sollen die beiden Vereine Ende Oktober, Anfang November.
Ein ausführlicher Bericht zum Zwischenstand vor Fusion von Chur Uni Hockey und Piranha Chur gibt es auf südostschweiz.ch. Und das war es mit dem Infomagazin für heute. Zum Nachlesen finden Sie die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.